Ja, wir wurden heute schon in die Himmelshöhen erhoben mit dem Mauersegler und sind dann aber so langsam, Schritt für Schritt auf die Erde wieder herniedergekommen. Schon einige Tiefen auch erlebt mit Matthes. Und ja, ich möchte es fortführen, wo wir vielleicht noch etwas tiefer hineinschauen in die weltliche Wirklichkeit. War für mich nicht einfach. Etwas, worüber man eigentlich nicht predigt. Hab mal nachgeguckt, den Text, um den es heute geht, ob es dazu was auf Sermon Online gibt. Da gibt es ja jede Menge Predigten und sonstige Beiträge. Außer dass dieser Text als Hörbibel vorgetragen wird, gibt es dazu nichts. Ja, aber wir haben ja gehört, die Bibel, das Wort Gottes, ist ja der Stein, mit dem wir kämpfen. Und es ist mein Versuch, die Bibel wertzuschätzen, ernst zu nehmen, möglichst in ihrer Ganzheit. Und Paulus regt uns ja auch an und sagt, predige den ganzen Ratschluss Gottes. Ja, hast du dich heute schon geärgert? Wann hast du dich das letzte Mal geärgert? Wann warst du das letzte Mal zornig? Und vielleicht gestern, als Toni Kroos diesen fatalen Fehler gemacht hat und dann das Gegentor fiel. Ja, okay, gut, dieser Ärger vergeht bei manchen dann schneller, bei manchen hängt er ein bisschen länger in den Knochen. Darum soll es mir heute eigentlich weniger gehen. Aber hast du dich vielleicht gestern geärgert, als du die Nachrichten geschaut hast, wo dann erwähnt wurde, dass da ein Schiff unterwegs ist mit über 200 Flüchtlingen und kein Land bis jetzt ist bereit, dieses Schiff aufzunehmen, diese Menschen aufzunehmen? Ärgerst du dich vielleicht über die Politik, die sich momentan breit macht in unserem Land, in ganz Europa, wo uns Gesetze angepriesen werden oder Maßnahmen, die menschenverachtend sind, die Menschen nicht ernst nehmen? Und das wird uns aber als gute Politik verkauft. Sind wir zornig darüber oder sind wir schon gleichgültig? Wie ist das bei uns? Es soll auf jeden Fall um einen Psalm gehen. Das ist, denke ich mal, den meisten hier klar. Letztes Mal konnte ich noch ausweichen. Da war ich dann froh, dass kurzfristig das Abendmahl dann gefeiert werden sollte und das umgeändert wurde. Dann durfte ich da auf diesen wunderbaren prophetischen Psalm 22 umschwenken und von Christus sprechen. Aber heute ist Psalm 58 dran. War damals schon geplant, heute ist er dran. Psalm 58. Für den Chormeister, nach der Weise zerstöre nicht, ein Lied Davids. Sprecht ihr wirklich recht, ihr Mächtigen? Richtet ihr die Menschen gerecht? Nein, ihr schaltet im Land nach Willkür. Euer Herz ist voll Bosheit. Eure Hände bahnen dem Unrecht den Weg. Vom Mutterschoß an sind die Frevler treulos. Von Geburt an irren sie vom Weg ab und lügen. Ihr Gift ist wie das Gift der Schlange, wie das Gift der Taubennatter, die ihr Ohr verschließt, die nicht auf die Stimme des Beschwörers hört, der sich auf Zaubersprüche versteht. O Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Mund, zerschlage, Herr, das Gebiss der Löwen. Sie sollen vergehen wie verrinnendes Wasser, wie Gras, das verwelkt auf dem Weg. Wie die Schnecke, die sich auflöst in Schleim, wie eine Fehlgeburt sollen die Sonne nicht schauen. Ehe eure Töpfe das Feuer des Dornstrauchs spüren, fege Gott die Feinde hinweg, ob frisch, ob verdorrt. Wenn er die Vergeltung sieht, freut sich der Gerechte. Er badet seine Füße im Blut des Frevlers. Dann sagen die Menschen, der Gerechte erhält seinen Lohn. Es gibt einen Gott, der auf Erden Gericht hält. Das war jetzt nach der Einheitsübersetzung. Weiter lese ich nach der Elberfelder. Und hier bitte ich zu beachten, dass die Elberfelder den zweiten Vers als den ersten nimmt, also den Vorspann weglässt. Wer also in seiner Übersetzung den Vorspann mitenthalten hat, muss immer einen Vers dazu zählen bei der Zählung. Ja, David ärgert sich. David ist zornig und David stellt an den Pranger. Redet ihr wirklich Gerechtigkeit durch Verstummen? Richtet ihr in Geradheit, ihr Menschenkinder? Ja, im Herzen über ihr Ungerechtigkeit, über ihr Ungerechtigkeiten, euer Hände Gewalttat, weget ihr das? Moment. Muss doch die Brille dazu nehmen. Weget ihr da im Lande? Abgewichen sind die Gesetzlosen von Mutterschoße an, es irren von Mutterleibe an die Lügenredner. Gift haben sie gleich Schlangengift, wie eine taube Otter, die ihr Ohr verschließt, die nicht hört auf die Stimme der Beschwörer, des Zauberers, der Zaubersprüche kundig ist. David sagt, da sind welche am Werk. Ganz genau wissen wir nicht, wer hier gemeint ist. Die Mächtigen, viele übersetzen mit die Götter, aber was genau damit gemeint ist, weiß man nicht. Spielt für heute zumindest keine so große Rolle. Wichtig ist, da gibt es Mächte, die Gewalt haben und die eigentlich es anders könnten, die Möglichkeit hätten, es anders zu tun und doch nicht gerecht richten und damit auf der Erde ja Unrecht verbreiten und Unrecht Platz geben und Raum geben. In welcher Form ist das hier? Ja, da gibt es diese Ungerechtigkeiten, da gibt es Gewalttaten im Land. Da gibt es Menschen, die abgewichen sind, die gesetzlos sind. Vers 3, abgewichen sind die Gesetzlosen von Mutterschoße an, es irren von Mutterleibe an, die Lügenredner, also die Lüge und die Gesetzlosigkeit machen sich breit. Hier sehen wir übrigens auch wieder dieses stilistische Mittel, was ja so häufig in den Psalmen vorkommt, die Hyperbel, diese Übertreibung von Mutterschoße, also seit der Geburt an lügen sie schon, sagt uns hier der Psalmdichter. Und das ist das Ergebnis des gerechtlosen Richtens. Ja, diese Richter haben Gift, wie Schlangengift. Das heißt, sie zerstören eher, als dass sie Gutes tun, dass sie Gutes bewirken würden. Ja, sie sind wie eine taube Otter, die ihr Ohr verschließt. Sie könnten ja auf die Stimme der Unterdrückten hören. Sie könnten ja hören, was Menschen rufen, was sie sagen, was sie bewegt. Aber nein, ihre Ohren sind verschlossen und sogar eine Schlange, die bereit ist, auf den Schlangenbeschwörer zu hören, reagiert. Aber diese Menschen sind wie eine taube Otter, die nicht hören kann und nicht bereit ist zu hören und dementsprechend zerstörerisch reagiert. Also der Psalmdichter stellt uns hier dar, dass die Mächtigen hier nicht gerecht richten, dass hier Ungerechtigkeit am Werk ist. Da ist Ungerechtigkeit, da ist Lüge, da ist keine Wahrheit, da ist Gewalt und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert man auf so etwas? Wenn man so etwas beobachtet und sieht, Immer wieder, Tag für Tag, merkt man, das geht so nicht weiter. Dem muss irgendwie Einhalt geboten werden. Und der Psalmdichter reagiert. Zerschmettere, o Gott, ihre Zähne in ihrem Maul. Brich aus das Gebiss der jungen Löwen, Jahwe. Lass sie zergehen wie Wasser, die zerfließen. Legt er seine Pfeile an, so seien sie wie abgestumpft. Lass sie sein, gleich der Schnecke, die zerschmelzend dahingeht. Gleich der Fehlgeburt eines Weibes, welche die Sonne nie erblickt hat. Bevor eure Töpfe den Dorn merken, möge er ihn frisch oder brennend hinwegstürmen. Der Psalmdichter bittet um eine Reaktion. Hier muss doch was geschehen, hier muss doch was passieren. Und er sagt, ja, die Zähne sollen ihnen zerbrochen werden, das Maul, das Gebiss kaputt gemacht werden, wie bei einem Löwen. Sie sollen also unschädlich gemacht werden, damit sie nicht mehr durch Gewalt zerstören können. Vielmehr noch, sie sollen zergehen wie Wasser. Sie sollen also ausgelöscht werden. Sie sollen praktisch zum Nicht-Dasein gezwungen werden und geführt werden. Ja, wie eine Totgeburt, die das Leben, das Sonnenlicht nicht erblicken kann. So sollen sie ungeschehen gemacht werden. Oder auch wie eine Schnecke, die vielleicht über Salz hinweg kriecht und dann langsam verschwindet in ihrer Schleimspur. Und Gott soll schnell reagieren, wird hier die Bitte ausgesprochen. Denn noch bevor das Feuer angeht und der Topf heiß wird, bevor diese Gewalt also ausbrechen kann, soll Gott reagieren und soll da Einhalt gebieten, damit das nicht ausbrechen kann und noch weiter Raum findet. Nun, das sind Worte, die uns in den Ohren, glaube ich, wehtun. Für uns, die wir viel lieber vom Himmel predigen, die wir viel lieber den Himmel besingen, die Liebe Gottes, die wir viel lieber von Gnade, Barmherzigkeit, Mitleid reden. Und dann hier diese krassen Aussagen, die wir lesen, das tut unseren Ohren schon weh. Das sind wir nicht gewohnt zu hören. Und da stellt sich die Frage, warum stehen diese Verse überhaupt in der Bibel? Und das ist ja kein Einzelfall. Es gibt manch einen sogenannten Fluchpsalm. Ich habe mich vor einiger Zeit mit einem unterhalten, der sagte, ich lese gerne in der Bibel und denke viel darüber nach. Aber was da im Psalm 137 steht, damit komme ich nicht klar. Wie kann so etwas in der Bibel stehen? Wie kann das sein? Nun, man könnte es vielleicht so erklären, dass man sagt, ja gut, die Psalmen, das ist Altes Testament, wir leben in der neutestamentlichen Zeit. Die Zeit hat sich geändert und damals dachten die Menschen so, reagierten so, waren anders, dachten anders. Für uns heute gilt was anderes. Grundsätzlich natürlich. Stimmt natürlich. Aber genügt das als Erklärung dafür, dass so oft, dass so viel in den Psalmen, aber auch sonst im Alten Testament auch Gewalt erwähnt wird und auch nicht verurteilt wird, sondern akzeptiert, angenommen. Es ist ja fast wie Normalität. Wie geht man damit um? Vielleicht sollten wir erstmal zur Kenntnis nehmen, das, was hier dargestellt wird, ist einfach die Realität. Es ist einfach eine ehrliche, realistische Darstellung. Eine Darstellung, die das Verschweigen der eigenen Gedanken nicht zulässt. Der eigenen Gedanken, wo man vielleicht denkt, so etwas sagt man nicht, so etwas tut man nicht. Und ja, man darf es auch nicht aussprechen. Hier wird diese Realität dargestellt. Denn dieses Verschweigen, es könnte ja auch gefährlich werden. Es könnte vielleicht sogar dazu führen, dass man selbst, indem man es nie ausgesprochen hat, irgendwann so voll davon ist, von diesen Gedanken, die einen quälen, dass man sagt, ich muss es jetzt selbst in die Hand nehmen, ich muss es selbst mal klären und da mal Ordnung schaffen. Und plötzlich ist man in der Position, dass man selbst Unrecht tut, dass man selbst Gewalt anwendet. Damit dies nicht geschieht, spricht man es aus. Aber in welchem Zusammenhang? Wie wird das ausgesprochen hier in diesem Psalm und auch sonst in Psalmen meistens? Vielleicht habt ihr es gemerkt, an wen sich der Psalmdichter hier wendet. Es ist nämlich Gott. Es ist Jahwe, der hier angesprochen wird und an den der Psalmdichter sich hier wendet und wen er anspricht. Es ist Gott. Es ist nämlich dieser Schrei dieses Menschen, der diese Gewalt beobachtet, vielleicht aber wie in anderen Psalmen selbst unterdrückt wird und selbst Opfer der Gewalt ist, der also in seiner Ohnmacht irgendwo zu Gott spricht und sagt, ich kann hier nichts tun, aber du schaffe doch Recht, Gott. Du hast die Macht dazu, du hast die Kraft dazu. Es wird also an Gott weitergeleitet. Dieser Schrei geht nicht einfach ins Nichts. Dieser Schrei geht nicht irgendwo an andere Menschen, wo man über andere lästert und über andere dann spricht, was sie so alles anstellen und wie bösartig das alles doch wäre und wo man sich aufregt miteinander und sich gut fühlt dabei, aber letztendlich nichts verändert. Nein, dieser Schrei geht an Gott. Und dieser Schrei, es ist vielleicht, wie ich gelesen habe, der zu einem Schrei geronnene Schmerz derer, die kurz vor dem Verstummen sind. Und vielleicht sollte man dabei auch beachten, dass dieser Ruf dann auch weniger über das Handeln des Beters aussagt oder auch weniger über Gott, der ja hier angerufen wird, sondern hier wird vielmehr über den Zustand der Welt ausgesagt, wie die Welt ist und wie sie nun mal ist, denn so ist sie und wir müssen darauf reagieren. Und ich dachte, vielleicht ist gerade diese Intensität, die uns ja so fremd vorkommt, mit der wir so gar nicht zurechtkommen, vielleicht ist sie gerade das, was uns zeigt, wie wichtig es diesem Psalmdichter ist, diesem Menschen, was er beobachtet, worüber er spricht hier in dieser Situation. Denn würde es nicht so wehtun, würde man wahrscheinlich nicht so drastische Bilder verwenden. Man würde es vielleicht nicht so krass darstellen, wie es hier getan wird an dieser Stelle und noch krasser an anderen Stellen. Diese Intensität zeigt, es tut wirklich weh. Allein schon vom Beobachten und Betrachten oder auch vom Erleben, es tut schrecklich weh und da schreit die Seele und schreit zu Gott. Ja, und der Psalmdichter wendet sich hier an Gott. Er sagt nicht, so jetzt gehe ich hin und ich regle das und ich zeige ihnen, wo es lang geht. Nein, das Urteil und die Vollstreckung liegt in Gottes Hand. Gott ist immer noch frei zu entscheiden, wie reagiere ich hier und was tue ich. Reagiere ich wirklich so, wie ich hier gebeten werde zu reagieren, oder ergreife ich andere Maßnahmen? Gott kann selbst entscheiden, was er tut und wie er es tut. Vielleicht können wir jetzt ein wenig mehr Verständnis dafür aufbringen, für diese Sprache, die hier verwendet wird, für dieses Wort, das uns so fremd ist. Aber eine wirkliche Lösung gibt es dennoch nicht, denn es tut trotzdem weh, wenn wir das hören. Und ich sagte schon, ja, vielleicht liegt es daran, dass es im Alten Testament war. Hab dann aber gelesen und auch gesehen, dass es im Neuen Testament durchaus auch vorkommt. Dass es nicht ganz so fremd ist, auch dem Neuen Testament. Natürlich hat es da nicht so viel Raum wie hier, aber es kommt durchaus vor. Zum Beispiel eine uns durchaus bekannte Stelle in Römer 12. Ich lese ab Vers 17, Römer 12 ab Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes in Klammern. Denn in der Schrift steht, mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Kennen wir? Hier sind aber zwei Sätze, die uns, denke ich mal, auch etwas Mühe machen. Zum Beispiel die Aussage, lass Raum dem Zorn Gottes. Rächt dich nicht selber, sondern lass Raum für den Zorn Gottes. Raum lassen heißt gewähren lassen. Gott wirken lassen, möglicherweise auch im Negativen, dass Gott bestraft, dass Gott wirklich etwas tut, was unangenehm ist für denjenigen, der da betroffen ist. Lass Raum für den Zorn Gottes. Wie denn? Vielleicht gerade dadurch, dass wir es hier aus den Psalmen lernen, ich darf meinen Schmerz herausschreien, Gott gegenüber. Ich darf mich an Gott wenden und darf ihm sagen, es tut mir weh. Oder es ist ungerecht, was da geschieht. Und ich möchte, dass es sich ändert. Ich darf es herausschreien und Gott das Urteil überlassen, wie er darauf reagiert. Und dann auch die Aussage, ja, und wenn du das tust, also wenn du Gutes tust demjenigen, der dich bedrängt, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Für uns heute schwierig. Und deswegen gibt es auch Versuche, das Ganze vielleicht etwas anders zu erklären. Ja, dann gibt es diese Deutung, dass man sagt, ja, das bedeutet eigentlich, dass die Menschen damals, die hatten ja immer noch Feuer im Haus und so weiter. So, und wenn da das Feuer ausgegangen ist, dann ist man zum Nachbar hingegangen und hat gesagt, kannst du mir etwas Glut leihen oder geben? Und ja, mir helfen, dass ich das Feuer zu Hause wieder entfachen kann. Und dann hat man diese Glut so irgendwie in so einem Gefäß über dem Kopf getragen. So wird das gedeutet, habe ich gehört und gelesen, also nicht nur einmal. Ich persönlich glaube nicht, dass das hier gemeint sein kann. Schon gar nicht, wenn wir beachten, was zumindest in zwei Übersetzungen deutlich auch gekennzeichnet war, dass es ein Zitat ist. Das schreibt Paulus also nicht selbst, sondern er zitiert. Und zwar zitiert er aus den Sprüchen, aus dem Alten Testament. Sprüche 25, Vers 21 kann man nachlesen, steht fast wörtlich auch da. Das heißt, dieser Gedanke kommt aus dem Alten Testament. Und was damit gemeint sein kann, können wir nachlesen in einem weiteren Psalm, nämlich in Psalm 140, Vers 10. Mögen feurige Kohlen auf sie herabfallen oder herabregnen, in einer anderen Übersetzung. Ins Feuer stürze er sie, in Wasserfluten, dass sie nicht aufstehen. Und da merkt man, nein, es ist durchaus wörtlich gemeint, auch wenn es uns fremd klingt. Und es tut weh. Wenn Gott so reagieren würde, tut es durchaus weh. Es ist wirklich eine Rache, wenn Gott einspringen würde. Wir sehen also diesen Rachegedanken durchaus auch im Neuen Testament. Aber wie bringen wir das zusammen mit unserem christlichen Glauben, der ja eigentlich von Liebe geprägt sein soll und meistens ja auch geprägt ist? Wie kriegen wir das zusammen? Vielleicht, wenn wir weiter den Psalm betrachten, die letzten zwei Verse, 10 und 11. Freuen wird sich der Gerechte, wenn er die Rache anschaut. Er wird seine Füße baden im Blute des Gesetzlosen. Auch hier wieder dieses krasse Bild, das Baden im Blut. Und das ist der Gerechte, der das tut. Er freut sich, wenn er die Rache anschaut. Bitte nicht verwechseln hier an dieser Stelle mit Schadenfreude. Und darum geht es nicht. Geht nicht darum zu schauen, ah, siehst du, ich habe ihm gesagt, wenn er so weitermacht, dann bekommt er seins noch zu spüren. Darum geht es nicht. Nein, überhaupt nicht. Worüber freut sich der Gerechte? Der Gerechte freut sich über Gerechtigkeit. Auch wenn sie in diesem Fall hart ausfällt und wehtut. Aber der Gerechte freut sich über Gerechtigkeit. Und da denke ich an eine Veranstaltung, da war ein Redner da, der Autor des Buches, den Tiger Zähm, der sagte, wir wollen doch alle eigentlich die Gerechtigkeit. Denn wie wäre es, wenn wir es erleben würden, dass jemand aus unserer nahesten Verwandtschaft jemanden vielleicht sogar umbringen würde. So, und dann steht der Täter vor Gericht. Und der Richter wird sagen, ja, er hat bereut, er hat seine Tat eingesehen, er soll jetzt Gnade erfahren. Wie würdest du reagieren? Ist das okay für dich? Ja, so einfach, gut, er geht jetzt wieder, kann machen, was er will, ist freier Mann. Hat deinen Nächsten umgebracht. Ist das Gerechtigkeit? Lässt es dich kalt? Ich glaube in dem Moment nicht. Denn jeder von uns Menschen ist so, dass wir sagen, wir wollen Gerechtigkeit. Wir wollen selbstgerecht sein, aber wir erwarten auch Gerechtigkeit. Und der Gerechte freut sich über Gerechtigkeit. Denn Gerechtigkeit führt letztendlich wozu? Vers 11. Und der Mensch wird sagen, fürwahr, es gibt Lohn für den Gerechten. Fürwahr, es gibt einen Gott, der auf Erden richtet. Was hier also zum Tragen kommt, dass sichtbar wird, dass es jemand gibt, der wirklich gerecht richtet, nämlich Gott. Er spricht ein gerechtes Urteil. Er lässt jedem das zukommen, was ihm auch zusteht. Darüber freut sich der Gerechte, dass es Gott gibt, der das Recht nicht beugt und zu seinen Gunsten irgendwie zurechtschneidet, sondern Gott richtet gerecht. Und es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, dass auch mir das gerechte Urteil gegenüber gefällt wird, dass auch ich Gerechtigkeit erfahren darf und erfahren kann. Und es gibt auch Hoffnung, dass Gott alles gerecht ausführen wird, dass niemand, der also ja einiges angestellt hat in seinem Leben, vielleicht viel Schmerz und Leid verbreitet hat, dass er dann einfach davonkommt, sondern auch ihm wird Gerechtigkeit widerfahren, von Gott her. Es gibt Lohn. Überraschenderweise steht hier, nicht für den Ungerechten, nicht für denjenigen, der da diese bösen Taten verübt hat, sondern für wahr, es gibt Lohn für den Gerechten. Auch damit können wir rechnen. Wenn ich mich bemüht habe, gerecht vor Gott zu leben, gerecht vor ihm zu wandeln, dann gibt es auch dafür Lohn. Auch dafür werde ich belohnt. Auch da ist Gott gerecht. Für wahr, es gibt einen Gott, der auf Erden richtet, der nicht wegschaut, sondern jedem gerecht zuteilt, nach seinen Werken. Nun, was nehmen wir heute mit aus diesem Psalm? Zorn. Darf ich Zorn zulassen? Oder habe ich sofort ein schlechtes Gewissen, wenn ich Zornesgedanken erfahre und merke, ups, was denke ich da gerade? Wo bin ich? Was passiert da in meinen Gedanken? Die Bibel sagt uns, an der richtigen Stelle kannst du es loswerden. Nicht, wenn du selbst aktiv wirst, indem du hingehst. Nein, das ist nicht der Raum. Sondern indem du es Gott abgibst. Du darfst zornig sein über die Ungerechtigkeit auf der Welt. Du darfst zornig sein, wenn dir Unrecht geschieht. Vielleicht wird es ein bisschen schwieriger, wenn du zornig und wütend bist, wenn jemand dich auf deinen Fehler hingewiesen hat und du dann total ausflippst und damit nicht zurechtkommst. Das ist schwieriger. Das ist nicht unbedingt gemeint. Das finden wir auch nicht unbedingt in den Psalmen. Zornig darfst du sein an der richtigen Stelle, wenn irgendwo Ungerechtigkeit stattfindet. Du darfst zornig sein, aber auch über sich selbst. Wenn du merkst, ich war ungerecht, ich habe etwas getan, was sich so nicht gehört und was Gott nicht gefällt, was Gott nicht haben möchte. Auch dann darfst du zornig sein über sich selbst. Aber auch dann nicht in Selbstgeißelung irgendwo untergehen. Nein, sondern schrei es heraus. Aber schrei es Gott gegenüber heraus und lass ihn wirken. Lass ihn entscheiden. Wir dürfen Gott sagen, wie ungerecht wir es finden. Wir dürfen Gott sagen, wie weh es tut. Und wenn es sehr weh tut, dürfen wir es auch krass ausdrücken. Denn Wegschweigen kann zerbrechen, kann dich zerbrechen. Selbstjustiz macht dich zum ungerechten Täter. Sich beschweren könnte in Verleugnen enden. Aber bei Gott ist dein Zorn am richtigen Ort. Also werde ihn da los und schalte Gott ein. Amen.